Thomas Leitner war zunächst als Bankkaufmann, dann als Versicherungskaufmann und später als Broker an der Börse tätig. Mit der Zeit wurde ihm klar, dass ihn auch ein lukratives und sozial anerkanntes Hamsterrad nicht erfüllen wird. Deutliche Signale sendete auch sein Körper. Er litt bereits einige Monate unter einer Magenkrankheit, nahm über 20 Kilo ab und landete schließlich mit gerissenem Zwerchfell auf dem OP-Tisch. Rückblickend ist er dankbar für diese schmerzhafte Zeit. Er kündigte, begann zu reisen und stieg auf eine vegane Ernährung um. Als er in Wien auf die Geschäftsidee eines vegan-vegetarischen Katzencafés stieß, war er nicht mehr zu bremsen. Seit der Gründung des Münchner Katzentempels im Jahr 2013 verbindet Thomas seine Leidenschaft für Tiere, Nachhaltigkeit und Umwelt. Wie aus der Gründung eines Katzentempels ein Franchise-System geworden ist, warum er davon abrät, ein Café zu eröffnen und was Mats Hummels eigentlich damit zu tun hat, erfährst du jetzt. Ich wünsche dir ein frohes neues Jahr.
Menschen, die in keine Schublade passen. Geschichten voller biografischer Brüche. Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
So wurde ich dann Investmentbanker und am Schluss Derivate-Spezialist für hochspekulative Optionen, Futures, Commodities und Devisen, und es ging teilweise im Milliardenbereich. Banken waren sehr konservativ, wir wurden nur abgelehnt. Also alle Banken in Leipzig haben das Konzept abgelehnt und haben gesagt, was für ein Schmarrn. Ich will nicht mit der hohen Zeigefinger rumlaufen und sagen, alle, die nicht vegan sind, sind schlecht, sondern ich will denen zeigen, hey, schaut mal her, wie lecker vegan ist.
Ein kurzer Hinweis noch aus der Regie. Ursprünglich habe ich das Interview mit Thomas bereits im Sommer geführt. Dann musste ich irgendwann bestürzt feststellen, dass ich die erste halbe Stunde unseres Gesprächs überspielt hatte. Das war natürlich extrem unangenehm. Glücklicherweise hat Thomas kein Problem damit gehabt, die erste halbe Stunde zu wiederholen. Nur der Vollständigkeit halber möchte ich aber auf die Konsequenz hinweisen. Zum einen beginnt das Gespräch in seinem Wohnzimmer und endet später in seinem Café. An der Akustik werdet ihr das hören. Und zum anderen kommt es vor, dass sich manche Aussagen doppeln. Und das liegt schlichtweg am zeitlichen Verzug. Also, entschuldigt bitte und ihr könnt mir glauben, dass mir das nicht nochmal passiert. Thomas, vielen lieben Dank, dass du dir nochmal die Zeit nimmst.
Sehr gerne, Aaron.
Du kennst das Spiel. Wir beginnen das ganze Gespräch nochmal mit einem Steckbrief. Mhm. Dein Name?
Thomas Leitner.
Dein Alter?
36.
Deine Heimat?
München.
Deine Geschwister?
Ich habe eine Schwester aus New York.
Dein Vorbild?
Habe ich eigentlich gar keinen.
Gar kein Vorbild?
Nö, nee, nicht aus dem Stegreif.
Also war das schon immer so?
Ja, war schon immer so. Also es gibt zum Beispiel Leute, die mich inspirieren, ja, wo ich sage, hey, da kann man positive Impulse rausziehen. Ja.
Zum Beispiel?
Ja, Steve Jobs war Hammer, aber ich glaube, das sagt halt jeder. aber der war doch so exzentrisch und alles und sehr launisch. Und nein, aber eigentlich keinen. Also wenn ich jetzt überlegen müsste, nö, ich bin eigentlich so zufrieden und sage, nee, ich bin eher so der Typ, alles entwickelt sich so, wie es sich entwickeln soll. Und das ist eher so mein Motto. Ich eifere niemandem nach, sondern ich gehe meinen Weg selber und schreibe meine Geschichte selber.
Okay. Angenommen, du sitzt an einer Hotelbar. Was würdest du trinken?
Ein stilles Wasser.
Weil ich, ja, richtig kreativ hier.
Ja, ich hatte auch eine Magen-OP und vertrag Alkohol nicht so gut. Und wenn nach dem Essen, trinke ich einen Schnaps oder halt einen Rotwein. Aber wenn ich alleine in der Bar sitzen würde, würde ich eher wahrscheinlich am Laptop sitzen und arbeiten.
Und arbeiten, das klingt gut. Angenommen, ich säße auch an der Bar und wir würden ins Gespräch kommen, zufällig. Worüber würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten?
Was dich bewegt und wieso du jetzt hier bist. Und deine Geschichte.
Mich interessiert natürlich auch deine Geschichte.
Ja, sehr gut.
Deswegen würde ich dich dann irgendwann fragen, Mensch, Thomas, scheint ein richtig guter Typ zu sein, der hier ein stilles Wasser trinkt. Was machst du eigentlich so beruflich?
Ja, dann würde ich das natürlich beantworten mit einem Lachen. Würde ich erzählen, dass ich früher ein Investmentbanker war. Und den Job an den Nagel gehängt habe, aufgrund der Krankheit. Also ich glaube, der Job hat mich krank gemacht. Und habe dann etwas gesucht, was meine Passion ist. Und meine Passion sind Tiere, Nachhaltigkeit, Umwelt. Und auf dieser Reise habe ich halt mein Traum gefunden, den ich halt dann auch verwirklicht habe, und habe ein veganes Katzencafé aufgemacht.
Mit dem Namen Katzentempel.
Exakt.
Wie ist das, wie ist der Name entstanden, Katzentempel?
Interessanter wollte ich den erst anfangs ganz anders nennen. Nur ich weiß es nicht mehr. Ich glaube doch, ich wollte es nach der ägyptischen Katzengöttin nennen. Ich glaube,
Ich jetzt nicht parat habe.
Wie hieß sie? Irgendwas mit B. Schau, das so.
Okay.
Oh, weiß ich gar nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, das hört sich jetzt irgendwie so abstrakt an, weiß ich nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, was ist denn das Tolle an Katzen? Und Katzen sind so schön arrogant, erhaben und sehr sinnlich. Und dann habe ich gesagt, okay, die brauchen einen Tempel. Die werden auch sicher vergöttert, ja. Und die sehen sich auch als Götter, ja. Die sehen ja uns als Dosenöffner. Und deswegen sagt, ja, Katzentempel ist eigentlich ein cooler Name.
Die sehen uns als Dosenöffner, das finde ich gut. Katzen, du hast eben gesagt, deine Leidenschaft in Tiere, aber warum dann Katzen?
Das war eher Zufall. Also ich bin mit Hund, Katze aufgewachsen, hatte auch Ratten zwischenzeitlich. Ich hätte auch gerne eine Kuh, einen Esel und ein Schwein, also am besten einen ganzen Gnadenhof. Nur wurde ich auf eine Reise inspiriert. In Wien hat das erste Katzencafé Europas aufgemacht und das hat mich geflasht und gesagt, boah, cool, das macht Sinn. Und so habe ich gemerkt, okay, das ist eigentlich das, was ich mit Tieren machen möchte. Und habe gemerkt, ja, Katzen sind schön arrogant, die sind selbstständig. Die sehen uns ja als die Idioten, die ihr Klo sauber machen, die ihre Dosen öffnen. Und gesagt, okay, ja, wenn, dann müsste man ein Café mit Katzen öffnen, weil denen eh alles scheißegal ist und die eh denken, wir arbeiten nur für sie. Und tatsächlich, ja, ich bin der Depp, der die Miete für die finanziert und zahlt. Und die haben das coolste Leben und ich darf rödeln wie ein Verrückter.
Schön arrogant, hast du gesagt.
Ja.
Was ist denn das Gute am Arrogantsein?
Es kommt drauf an. Also es gibt ja das sympathisch Arrogante oder das unbewusste Arrogante, ja, und oder das Bewusste. Bewusst finde ich halt nie schön, ja, weil man sagt, oh, ich bin der Beste, der Stärkste. Na, weiß ich nicht, das finde ich manchmal überzogen.
Sprechen wir gerade von Katzen oder von Menschen?
Ja, von beiden, bei Menschen. Und die Katzen, die machen einfach nicht das, was du möchtest. Ja? Also jeden Tag musst du dich auf was Neues einstellen und weißt nie, was heute passiert. Ich meine, manchmal, also mich beißen sie und kratzen sie. Die Gäste beißen und kratzen sie nicht. Weil wenn ich jetzt nicht schnell genug das Essen gebe oder die Leckerlis gebe, dann beschweren sie sich bei mir. Manchmal hüpfen sie dir auf die Schulter, manchmal hüpfen sie auf den Schoß, manchmal nicht. Manchmal begrüßen sie dich freudig in der Früh, oh, der Dosenöffner ist da, wir haben Hunger. Ja, und wenn sie aber keinen Hunger, sagen sie, ach, der schon wieder. Und das ist einfach schön charmant, also aber nur bei ihnen. Bei Menschen würde ich sagen, so, was seid ihr für Menschen?
Angenommen, dein Leben wäre eine Bestellung in deinem eigenen Restaurant, in deinem Café, in deinem Katzentempel. Was wäre es? Welche Bestellung wäre es?
No, ich bin so ein Süßer und ich würde immer eine riesige Auswahl an Kuchen bestellen. Das mache ich auch oft in anderen Restaurants, dass ich dann teilweise 3 Desserts bestelle. Ja, weil ich mich nicht entscheiden kann und sage, das hört sich doch gut an. Und man muss bedenken, ich wiege 64 Kilo auf 1,78, kann mir das schon leisten. Und nein, das mache ich gerne. Und so will ich das auch bei uns im Café machen. Wobei wir auch andere Sachen haben. Also wir haben auch Burger oder Bowls. Aber ich würde persönlich, glaube ich, Süßigkeiten bestellen, was süß ist.
Gab es, wenn du so auf das Jahr 2018 zurückblickst, gab es ein berufliches Highlight?
Ich glaube, das Highlight dieses Jahr war eindeutig die Eröffnung in Leipzig. Ne? Wir haben einen weiteren Katzentempel in Leipzig geöffnet und das war Wahnsinn. Das war super cool. Wir haben super Resonanz bekommen. Die Lizenznehmer haben oder machen immer noch einen Bombenjob und das hat alles so gut funktioniert. Also wir haben es geschafft, innerhalb von einer Woche ein Küchenteam aufzubauen, die wirklich den Laden alleine geschmissen haben. Und das war mega, weil ich dann gesehen habe, okay, cool, Proof of Concept, wurde nochmal bestätigt, das funktioniert und die machen seit Tag 1 Gewinn. Und da bin ich einfach stolz, weil ich sage, okay, die Geschichte geht weiter. Es hätte auch sein können, jetzt, dass Leipzig der größte Rheinfall wird. Nee, habe ich nie daran gedacht, aber hätte sein können. Und die Banken waren sehr konservativ, wir wurden nur abgelehnt. Also alle Banken in Leipzig haben das Konzept abgelehnt. Und haben gesagt, was für ein Schmarrn. Ja, für sowas geben wir kein Geld aus. Und das freut mich umso mehr, den hier zu zeigen, weil die Zahlen sind Bombe. Und das war eindeutig mein Highlight dieses Jahr.
Mhm. Lass uns gemeinsam herausfinden, wie das dazu gekommen ist, dass du den Katzentempel gegründet hast. Was hast du vorher gemacht? Du hast schon gesagt, du hast als Investmentbanker gearbeitet. Wie ist es denn dazu gekommen?
Ja, da muss man ein bisschen ausholen. Mein Vater hatte, kurz nachdem ich Abi gemacht hatte, einen Schlaganfall und hatte kurz vorher sich eine Ostimmobilie andrehen lassen vom Steuerberater. Und ist da voll auf die Schnauze gefallen, hat einen Schlaganfall gehabt, wurde mehr oder weniger ein Pflegefall. Und seine Berufsunfähigkeitsversicherung wurde gekündigt, damit er die Kreditraten tilgen kann. Und naja, hat einen Schlaganfall, ist nicht mehr ansprechbar. Auf einmal kriegt man Post und sagt, ja, hier müssen irgendwelche Rechnungen zahlen. Und ich so, hä, was, Wohnung? Habe ich gar nicht mitbekommen oder gekauft. Die war viel zu überbewertet, die war viel zu hoch. Die war, glaube ich, 30.000 wert, 100 Wohnen bezahlt. Und zu dem Zeitpunkt habe ich Bauingenieurwesen studiert. Ja, war es auch nicht gut dabei, war okay, ich glaube, jede Brücke wäre eingestürzt, ich hätte ganz viele Menschenleben auf dem Gewissen gehabt, also habe ich gesagt, nee, besser nicht. Und habe dann gemerkt, okay, ich will das verstehen, was da bei meinem Vater passiert ist. Und habe eine Bankausbildung angefangen, habe parallel noch ein duales BWL-Studium gemacht, habe dann noch eine Versicherungsausbildung noch drangehängt. Und bin dann anschließend, nachdem ich eine Diplomarbeit über eine Aktienanalyse geschrieben habe, an der Börse gelandet. Und so wurde ich dann Investmentbanker und am Schluss Derivate-Spezialist für hochspekulative Optionen, Futures, Commodities und Devisen. Und es ging teilweise im Milliardenbereich. Und habe dann, glaube ich, dann mehr, ganz, ganz viel verstanden, wie so, ja, Menschen wie mein Vater einfach auf der Strecke bleiben und nicht nur Menschen wie mein Vater, sondern auch Länder und große Firmen und dass sie einfach die Gesellschaft teilweise sehr verzockt und das hat mir nicht so gefallen.
Hast du da ein konkretes Beispiel, wo du im Büro sitzt und irgendwas mitbekommst, wo du sagst, ey, das bin nicht ich?
Und nicht nur ein Beispiel, ich glaube, da habe ich ganz, ganz viele. Aber so ein bewegendes Beispiel war bei der Lehman Brothers Pleite. Also ich habe wirklich auch die Griechenland und Lehman Brothers Pleite, ich habe wirklich so die harten Pleiten mitgenommen. Und bei der Lehman Brothers Pleite war so, da war ein junger Vater, der war jetzt 34, der hat, glaube ich, ein Kind bekommen, irgendwie ein Jahr alt. Der hat es geschafft, aus 50.000, glaube ich, 400.000, 500.000 zu ertraden innerhalb von 3 Jahren. Und er hat gedacht, boah, ich bin voll der Crack, ich hab's drauf. Ich schaffe alles und hat dann hochspekulative Positionen eingenommen und viel zu viele. Also es war einfach viel zu viel Risikovolumen, aber der Markt ging ja immer nach oben. Ja, und über eine Nacht hat er einfach mal 2 Millionen verloren. Nur hat er diese 2 Millionen nicht. Und ich war der Arsch, der ihn anrufen durfte und sagt, hey, lieber Herr so und so, ich glaube, Sie haben die Nachrichten gesehen, Sie schulden uns 1,5 Millionen. Und er so, ja, habe ich nicht. Ich so, ja, ich übergebe jetzt dann an die Kreditabteilung, die setzen sich mit Ihnen in Verbindung, das muss geklärt werden. Und da hatte ich so enormes Bauchweh, als ich ihn angerufen habe, weil ich habe halt einfach das gesehen und gesagt, okay, wieso durfte der überhaupt so riskante Wetten eingehen? Also die Bank selber hat ja das Risiko nicht erkannt. Und jeder war halt einfach so in diesem Sog, dass das immer alles weitergeht und dass das Rad sich immer weiter dreht. Und das war so die Geschichte, ja, so die erste prägende Geschichte, wo ich gesagt habe, boah, Der Typ, der hat mir dann Sachen erzählt, ja, meine Frau weiß das gar nicht und wir haben jetzt ein Kind bekommen, ein Haus gekauft. Und dann sag ich so, ja, aber leider bist doch du derjenige, der das verzockt hast. Ja, und es gibt eine Risikodokumentation, du hast das alles unterschrieben, dem muss das bewusst gewesen sein, aber dem war das auch nicht so bewusst, ja, weil keiner genau dieses eine Szenario hätte vorprognostizieren können. Aber da gibt es halt einige Geschichten, es gibt einige, auch meine Kollegen, die solche Geschichten erzählen können. Und es ging halt weiter und dann kam halt dann ein paar Jahre später noch die Griechenland-Pleite und da habe ich halt dann Hedgefonds betreut, wo ich dann einfach gesehen habe, okay, da spekuliert man einfach auf den Ausfall eines Landes und freut sich seines Bonis. Und Da denkt man, was ist das? Also, und dann geht man mit den Kollegen feiern, alle fahren irgendwie großen Autos. Mich haben nie Autos irgendwie interessiert. Ich war mal gern reisen, aber da denke ich mir so, hey, ist doch Schwachsinn. Also, ich kann doch nicht irgendwie auf dem Ausfall von irgendjemandem wetten oder dass jemand Schaden davon trägt, dass Existenzen kaputt gehen und ich bereichere mich daran. Und da hat sich schon viel bei mir emotional sich getan. Und mir so, okay, hey, das bin ich, das kann ich nicht machen und das will ich auch nicht machen. Und mein Körper hat mir dann gezeigt, okay, Junge, das ist nicht in Ordnung. Und habe dann eine schwere Magenkrankheit bekommen, habe 20 Kilo abgenommen, mein Zwerchfell ist gerissen, mein Magen ist in meine Speiseröhre verrutscht. Ob das jetzt davon kam oder nicht, weiß man nicht. Es war sicher nicht förderlich, dass ich das gemacht habe. Hätte vielleicht vermieden werden können. Man weiß es nicht. Aber ich habe letztens wirklich vor 3 Wochen habe ich einen ehemaligen Kollegen getroffen, der auch nicht mehr in der Firma ist, wo ich damals war. Der hat gesagt so, hey, Thomas, im Nachhinein sind alle neidisch und gratulieren dir und sagen, hey, du machst das genau richtig. Du hast da irgendeinen Weg rausgefunden und machst das, was dir Spaß macht. Ja? Und die meisten sind noch dabei, die verdienen vielleicht gutes Geld, aber die haben enormen Druck. Die kriegen so einen auf die Fresse und die haben keinen Spaß dabei und arbeiten wirklich sehr, sehr viel. Und das Schlimmste ist einfach, dass du nicht glücklich bist, dass du einen Beruf ausübst, den du eigentlich gar nicht machen möchtest, aber du bist einfach schon so an der Nadel des Konsumes, dass du einfach einen hohen Lebensstandard hast. Du hast ein großes Auto, du hast eine Familie, die aber was erwartet, ja, du hast ein Haus und dergleichen. Und wie kannst du dieses Hamsterrad weiterführen, indem du einfach immer frisches Geld reinwirfst? Und wenn du auf einmal dann sagst, hey, ich möchte das nicht mehr, ich kann das nicht mehr, dann funktioniert das nicht, weil du einfach genau in diesem Hamsterrad drin bist und du kannst da nicht einfach ausbrechen, weil du genug Verpflichtungen hast. Ja, und man weiß nicht, ob die Familie das akzeptiert. Die sagt, ja, für die ist es bequem. Und es ist ganz interessant zu sehen und das merkt man. Und ich merke das, wenn ich in die Gesichter der Leute auf der Straße reinschaue, dann sehe ich oft einfach echt, hört sich jetzt irgendwie voll blöd an, irgendwie leere Zombies. Ja, die schauen alle gut aus und sind vielleicht gut gekleidet oder haben Geld, aber die wenigsten strahlen, also die wenigsten haben wirklich so ein schönes Strahlen in den Augen und da merke ich wirklich, ich bin froh, dass ich da raus bin.
Gab es dieses Problembewusstsein, dass das, was da passiert, jetzt im Geschäftsmodell Bank und vor allem jetzt im Hinblick auf solche Krisenzeiten, dass das nicht ganz so koscher ist, hast du das Problembewusstsein mit anderen Kollegen und Kolleginnen teilen können oder warst du damit alleine? Hat man darüber geredet oder wurde darüber geschwiegen?
Doch, man hat das schon, also viele haben schon immer sich ausgekotzt und gesagt, boah, was für ein Scheiß, was mache ich hier, ne? Und das Ding ist, man hat das halt gelernt, man hat halt studiert und man wird angesehen, das ist ja ein, naja, okay, eine Zeit lang wurde man nicht so angesehen, wie gesagt, was, du bist ein Investmentbanker, aber an sich ist der Beruf schon akzeptiert in der Gesellschaft und das ist halt auch im Bekanntenkreis wirklich interessant zu sehen, so, ah, du bist Banker, ah, du verdienst ein gutes Geld, fährst ein gutes Auto. Darauf wird mehr Wert gelegt als auf etwas, was dir Spaß macht. Ja? Auch wenn jetzt immer mehr Aussteigergeschichten jetzt irgendwie veröffentlicht werden, aber grundsätzlich die Gesellschaft erwartet schon noch gewisse Lebensläufe. Ja, du studierst, du bist an der Elite-Uni, du promovierst oder machst sonst was und du gehst diesen klassischen Weg. Und das merke ich. Bestes Beispiel, ein Kumpel von mir war bei einer sehr großen Unternehmensberatung, war im höheren Management, hätte noch weiter hochgehen können, war nie zu Hause, nie, ja, hat eine riesen Wohnung, hat ein riesen Auto, ja, kann er nie fahren, und dann hat er gesagt, ja, ist irgendwie blöd, dann hat er gesagt, ich will jetzt irgendwo arbeiten, wo ich nicht mehr viel reisen muss, dann hat er jetzt was gefunden in München, auch bei einer sehr großen Firma, und hat auch wieder eine sehr gute Position, hat auch wieder so viel Geld, dass er es nicht ausgeben kann, aber nicht so viel, dass er nach 5 Jahren sagen kann, hey, ich muss nicht mehr arbeiten, aber arbeitet halt von 8 Uhr früh bis um 11 Uhr nachts. Und der Punkt ist, er weiß eigentlich, er muss es nicht machen. Es wird auch im Vertrag nicht so vorgeschrieben. Aber das Ding ist, das sind einfach 6, 7, 8 Leute im Team und keiner geht. Keiner geht. Und das ist halt traurig. Also man ist schon so in diesem Wettkampfmodus, dass man sich gegenseitig bettelt und sagt, oh nee, ich kann keine Schwäche zeigen. Ich bin jetzt nicht der Erste, der geht. Und das ist halt nicht, das ist keine Seltenheit. Ja? Und wir haben da ganz oft Gespräche, wo man sagt, boah, du machst das genau richtig. Und man muss bedenken, ich arbeite, glaube ich, genauso viel, aber ich weiß, wofür. Und ich weiß, warum. Ja? Und habe halt Seele dahinter. Ja? Und bei ihm ist er so, okay, er weiß halt, er sitzt da drin. Und an sich ist ihm das gar nicht mehr so viel wichtig, dieser Lebensstandard, ja. Aber er weiß nicht, was er sonst macht. Also es ist total interessant. Er würde gerne schrauben, also am Auto schrauben. Und sag ich, ja, mach doch. Ja, aber womit soll ich denn dann Geld verdienen? Ich so, keine Ahnung, du bist doch ein smarter Kerl, du hast jetzt genug Geld. Ja, aber dann komme ich nicht mehr rein, dann werde ich älter. Und sag ich so, ja, aber wenn du so weitermachst, dann ist das auch nicht der ideale Weg. Und das ist sehr interessant. Es ist sehr interessant zu sehen, was in den Menschen vorgeht. Und
bist du in dem Sinne dankbar dafür, dass du krank geworden bist?
Definitiv, weil ich bin so gesund wie noch nie. Also die Krankheit hat mich ja komplett umgeworfen. Die hat komplett mich alles hinterfragen lassen. Ich habe mich nie gesund ernährt. Für mich war Geiz ist geil. Ich habe sehr viel Geld verdient und ich habe ungefähr nicht auf die Qualität des Essens geschaut. Und eigentlich ist man schon, man isst, was man isst. Ja, und wir hatten ja wie 8 Bildschirme, 4 Telefone und wenig Zeit, sondern einfach nur schnell billiges Essen genommen. Und das Essen macht halt einfach krank. Und dann habe ich gemerkt so, das ist nicht das Richtige. Und eigentlich genieße ich Essen und habe es halt irgendwie gelernt, durch die Krankheit langsam zu essen, also nicht zu schlingen. Ich habe nach der OP habe ich für einen Joghurt eine Stunde gebraucht, weil halt mein Magen nach der OP so geschwollen war und dann musste ich immer ganz langsam essen und habe halt gelernt, wieder 50 Mal zu kauen. Mache ich jetzt auch nicht mehr, aber es war schon so ein Prozess, wieder bewusster sich zu ernähren, bewusster zu sein und es hat mir enorm geholfen, alles entspannter zu sehen. Früher war ich nicht so entspannt und jetzt bin ich so entspannt und sage, okay, alles hat seinen Sinn, alles fügt sich und man muss dankbar sein für alles und ich glaube, es ist doch letztens, hat doch eine Radsportlerin einen Unfall gehabt, ja. Und, ja. Und sie hat gesagt, so glücklich wie jetzt oder so entspannt wie jetzt war sie noch nie. Und ich meine, die ist querschnittsgelähmt, sie ist jetzt im Rollstuhl. Sie hat, ja, aber sie hat zum ersten Mal keinen Termindruck. Sie hat zum ersten Mal keinen Druck. Und ich maß nicht an, ich habe nicht mal ansatzweise das, was sie hat, ja. Aber ich verstehe den Gedanken, dass halt die Krankheit mir eine neue Chance gegeben hat, mich neu aufzustellen und alles zu hinterfragen. Und, ich habe jetzt letztens für eine Zahn-OP, musste ich ja meinen Blutwert messen lassen und dann gesehen, ich habe einen Puls von 40, Blutwerte irgendwie oder Blutdruck von 120 zu 70, wurde mir bestätigt, das ist sehr, sehr gut. Und dann sage ich, ja, kann ja so viel nicht verkehrt gewesen sein, was ich gemacht habe. Also von daher bin ich da schon dankbar.
Wie hat sich denn die Krankheit angebahnt damals? Oder in welchem Jahr war das?
Oh, das war 2008, 10 Jahre.
Ja. Okay, wie hat sich das angebahnt?
Das war total fies. Ich habe nichts gemerkt und ich habe einen Schluck also Mineralwasser genommen mit viel Kohlensäure und auf einmal habe ich so einen Druck hinter der Brust verspürt, als würdest du einfach rülpsen wollen, ja. Aber der Druck ging nicht weg. Der Druck ging nicht weg. Und ich glaube, man kennt das, wenn man irgendwie zu schnell gegessen hat oder irgendwie ist da so ein Druck und dann ist man so, oh, und dann.
Das ist ganz unangenehm, das Gefühl.
Oh ja, und es ging nicht weg. 3 Monate lang. Ich bin durchgedreht, weil man weiß nicht, was los ist und du versuchst dann ja sehr, sehr gezwungen, ja im Prinzip zu rülpsen, damit halt dieser Druck rausgeht, aber es wird nicht besser, es wird sogar immer schlimmer und im Nachhinein hat sich festgestellt, es war halt einfach eine chronische Speiseröhrenentzündung, es war halt chronisch entzündet und die Ärzte haben es einfach nicht gesehen, weil die einfach nicht da oben geschaut haben. Ich habe immer eine Magenspiegelung gehabt, aber Magen war nichts, sondern es war halt die Speiseröhre. Und erst irgendwie beim Arzt 5 nach irgendwie dreiviertel Jahr haben wir halt andere Tests gemacht und dann haben sie gesagt, ah, okay, sie bilden sich das nicht ein, die sind wirklich krank, ja, sie haben echt sehr hohe Entzündungswerte, da müssen wir was machen. Ich so, na endlich, vielen Dank, dass das jemand gefunden hat. Und die Misere ging wirklich ein, ja, ich habe dann teilweise nichts mehr essen und trinken können, weil alles Magensäure, also alles, was Magensäure produziert hat, es halt noch mehr angeheizt. Und ich habe dann phasenweise Spasmenattacken bekommen, weil im Prinzip die Speiseröhre, die hat ja keine Schleimhäute, die ja gegen die Magensäure resistent ist. Und damit halt das nicht in den Rachen hochkommt, die Magensäure, hat meine Brust halt zugemacht. Und wenn ich halt irgendwie was gegessen habe, was Falsches, dann war das zu und dann habe ich Atemnot bekommen. Dann habe ich auch meinen Arzt gefragt, was kann man machen? So, ja, Herr Leitner, ist nicht schlimm. Fallen Sie in Ohnmacht, weil Sie kurz keine Luft bekommen, aber das löst sich wieder. Und dann hat er mir irgendwelche...
Sehr beruhigend.
Exakt. Dann hat er mir die Medikamente gegeben, die einfach Gefäßerweiterung sind, habe ich durchgelesen, das sind ja für Herzerkrankungen. Ja, Gefäßerweiterungsmedikamente für Herzerkrankungen. Ich so, das kann nicht sein. Dann habe ich aber auch die in meiner Not genommen, aber die haben auch nicht geholfen. Und dann habe ich angefangen, eine Phobie aufzubauen. Ich habe dann nichts mehr gegessen und auch nichts mehr getrunken. Also auch stilles Wasser hat einfach diesen Reiz verursacht. Und dann habe ich einfach ein ganz ungesundes Gefühl zu meinem Körper im Allgemeinen gehabt und habe mich einfach nicht mehr wohlgefühlt und habe dann Infusionen bekommen, damit ich halt einfach Flüssigkeit bekomme. Habe aber nur 2 Wochen gefehlt in der Arbeit.
Wollte ich gerade fragen, bist du immer noch zur Arbeit
gegangen? Ich bin immer noch zur Arbeit gegangen, ja. Und das war nicht, das war ganz dumm. Und ich habe dann noch nebenbei mein CFA gemacht und mein CAA, also habe dann noch Weiterbildung gemacht und ich habe es mir auch echt derbe gegeben. Also ich habe nicht auf meinen Körper gehört. Ich habe einfach weitergemacht. Bis ich heute am OP-Tisch lag.
Wie kam das? Also hat der Körper irgendwann einen Schlussstrich gezogen oder?
Nö, also der Arzt, also irgendwann, man muss bedenken, ich habe damals 75 Kilo gewogen, war wirklich sehr fit, habe viel Sport gemacht und auf einmal habe ich halt immer mehr abgenommen und am Schluss war ich bei 54 Kilo. Ja, also ich war sehr, 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 sehr dünn. Und da fragt man schon, okay, was ist da los? Das geht nicht so weiter. Und ja, die OP war halt dann sehr, sehr gut. Ich bin froh, dass wir medizinisch so weit schon sind, weil ich habe mich dann informiert, 5 Jahre früher hätten sie mir komplett einfach den Brustkorb aufschneiden müssen. Und jetzt war das eine minimalinvasive OP, paar kleine Löcher. Und das hat auch schon wehgetan. Also ich habe echt eine Woche echt Schmerzen gehabt. Aber danach ging es dann besser. Und das Ding war, ich hatte einen Punkt erreicht, wo ich glaube, es wird nie wieder besser. Also ich habe wirklich akzeptiert, es wird nicht besser. Wobei, nee, nicht akzeptiert, ich habe resigniert. Ich habe gedacht, okay, das ist jetzt so mein Leben. Und ich war Mitte 20, ja? Also hallo.
Und wie bist du dann auf die Idee gekommen, deinen Job zu kündigen?
Nach der OP, sogar bei der OP habe ich noch über die Börsenkurse nachgedacht. Oh cool, da kann man spekulieren, ne? Das fällt so und so. Also ganz dämlich. Und dann habe ich sogar noch ein bisschen gearbeitet. Und dann habe ich irgendwann gesagt so, boah, nee. Ich muss raus. Ich höre auf und weiß aber nicht was. Und habe gesagt, okay.
Also ohne zu wissen, was du machst, hast du gesagt, ich bin raus.
Genau. Man muss halt bedenken, also es ist auch nicht ganz fair gewesen von mir. Man muss bedenken, ich wusste, wenn ich kündige, darf ich nicht mehr in den Handelstisch.
Okay.
Weil, ja. Naja, aber sie müssen mich halt dann noch bezahlen, weil ich einen Vertrag habe. Ja, und dann habe ich halt einfach Zeit gehabt, mich zu finden mit einem vollen Gehalt und das war nicht schlechtes Gehalt. Und dann konnte ich einfach echt schauen, was ich mache. Und dann war das Gehalt halt ausgelaufen, dann habe ich ja halt genug Erspartes gehabt, ja, jetzt haben wir halt noch ein bisschen weitergelebt, ein bisschen rumgereist und dann habe ich halt die Idee entdeckt. Die
und dann bist du in Wien irgendwann
in Wien
auf die Idee gekommen. Wie lang war dieser Zeitraum zwischen ich habe gekündigt und ich werde gefunden durch diese Idee in Wien?
Ich glaube, das war ein Jahr.
Okay.
Ja, ich glaube, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, im Juli bin ich raus, dann musste ich noch einen Spießrutendurchlauf machen. Also ich wurde ganz oft angeschrien. Kündigen ist nie so gut. Also das ist in der Branche. Und dann, ja, ich glaube ein Jahr. Mhm.
Und warum dann die Selbstständigkeit? Also es gibt ja sicherlich noch andere Optionen. War das immer schon so ein Gedanke im Hinterkopf oder wie ist das gekommen?
Nee, das kam wirklich in dieser Phase. Es kam wirklich in dieser Phase, dass so, ja, habe einfach nachgedacht, was hat mich bewegt oder nicht bewegt. Und ich habe halt gemerkt, okay, also man muss bedenken, ich hatte echt einen sehr guten Draht zu meinen Vorgesetzten. Die haben mich super gefördert. Okay, die haben meine Kollegen und meinen Kumpel rausgeschmissen. Einfach so, okay, keine Ahnung, die fanden ihn halt nicht gut, ich fand ihn sehr gut. Aber es sind halt einfach so Sachen, wo ich sage, okay, boah, ich will eigentlich sowas nicht. Ich will nicht Spielball von jemandem sein. Und dann habe ich gesagt, okay, ich finde es eigentlich cool, was Eigenes zu machen. Ich habe mir das echt viel einfacher vorgestellt. Also das ist immer so, oh je, würde ich das nochmal so machen? Ich glaube, wenn ich das Wissen jetzt hätte, dann, ich weiß nicht, weil es war echt sehr, sehr anstrengend. Es war sehr, sehr schwierig. Aber in der Phase habe ich gemerkt, boah, nö, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, mich irgendwie anstellen zu lassen. Was gibt es für Optionen? Was kann man machen? Und dann war ich halt offen für alles.
Hast du Angst vorm Gründen gehabt?
Nee, damals nicht. Ich war einfach so in einem Rush. Ich habe gesagt, boah, geile Idee. Das wird mega. Und ich hatte eher Angst, dass ich nicht der Erste sein werde in Deutschland. Dass jemand anders schneller ist. Und deswegen konnte ich gar nicht großartig nachdenken. Ich habe einfach alles mit super Tempo durchgeballert. Ja, einen Businessplan geschrieben, die Behörden abtelefoniert, mit den Behörden verhandelt, Immobilie gesucht, Banken gesucht. Und es war alles andere als einfach, weil ich war der Erste, der ein Katzencafé in Deutschland öffnen wollte. Und dann als Investmentbanker habe ich gesagt, was hat denn der für eine Sinnkrise? Ja, ist der total dämlich, ja, also branchenfremd, so ein komisches Konzept, dann noch vegan, vegetarisch, also passt ja gar nicht. Und erst nach der Öffnung habe ich gedacht, okay, jetzt weiß ich, was ein Selbstständiger alles machen muss, was das bedeutet. Und habe dann erst einen Respekt bekommen, so, wow, okay.
Gibt's denn, hast du dir manchmal so die Frage gestellt, okay, was mache ich denn, wenn es scheitert?
Ich hatte immer so einen Plan, mein Gott, was ist der Worst Case? Der Worst Case ist, dass ich privat Insolvenz gehe. Und wir sind in Deutschland, werden aufgefangen, wir werden nie auf der Straße landen. Ich habe eine gute Ausbildung, das hat mir sehr, sehr viel Druck genommen. Ich glaube, eine Insolvenz ist eher ein Ego-Problem. Dass man Angst hat zu sagen, hey, ich bin gescheitert, ich bin insolvent gegangen. Und ich habe gesagt, okay, wenn das Worst-Case-Szenario ist, ich mache das. Ja, ich habe mir das vielleicht einfach zu einfach vorgestellt, weil ich glaube, ich nicht daran gedacht habe. Aber mir war das bewusst. Mir war bewusst, wenn ich scheitere, dann habe ich wahrscheinlich echt einen Haufen Schulden. Und mein Gott, das Ding ist, es wird irgendwie aufgefangen. Da muss ich halt ein paar Jahre bucken, aber ich bin gut ausgebildet. Ich werde schnell wieder einen Job finden. Ich werde schnell wieder auf die Beine kommen. Das hat mir schon geholfen, dass ich einfach eine gute Ausbildung hatte.
Wie hat dein Umfeld reagiert, dein privates Umfeld?
Ja, Mai. Also ich glaube, so der Klassiker, was willst du machen? Bist du ganz sicher? Du hast doch das und das gelernt. Weiß nicht. Also man kann sich halt nichts vorstellen, weil die Menschen brauchen immer ein Bild. Die brauchen ein Bild, um sich das vorstellen zu können. Aber wenn es kein Bild gibt, ja, und ich selber nicht mal weiß, wie ich mein Bild irgendwie füllen muss, dann ist es schwierig. Dann habe ich halt versucht zu erklären und irgendwann hatte ich einfach keinen Bock mehr, einfach zu erklären. Ich habe gesagt, hey, boah, ich habe eine Bombenidee, hey, ich will einfach niemandem was sagen, weil das ist einfach so geheim, das wird einfach der Burner. Ja, und also echt krass, wow, mega. Ich so, ja, könnt euch was freuen. Und also im engsten Freundeskreis habe ich schon eingeweiht und gesagt, egal was ist, wir helfen dir. Ja, also haben wir geholfen beim Aufbau und alles. War schon cool, auch mein bester Freund hat dann sein Medizinstudium pausiert und hat dann mit mir gekellnert und hat mir dadurch sehr viel Panik genommen, weil wirklich vor der Öffnung, ich habe original einen Tag vor Öffnung geweint, weil nichts fertig war. Ich hatte keinen Plan, das war so schlimm, die Karte in der Früh noch gedruckt und ich so, oh mein Gott, und auch ich hatte keinen Plan. Und mir ist ja noch der Koch weggelaufen, also ganz, 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 ganz viele schlimme Sachen und jetzt habe ich trotzdem schon 5,5 Jahre durchgehalten, jetzt werde ich wahrscheinlich noch weitere 5 Jahre durchhalten, aber das war so der Plan, also ich wusste, es gibt ein ernsthaftes Risiko, dass ich scheitern kann. Ja, und habe mich mit dem Worst-Case-Szenario auseinandergesetzt und habe diese Chance akzeptiert und gesagt, okay, jetzt gehe ich den Weg. Go for it. Und ich wurde belohnt.
Ich meine, das Scheitern-Szenario existiert ja immer noch, genau genommen.
Ja.
Ist das für dich heute anders? Nimmst du das heute anders wahr oder ist das immer noch genauso?
Nee, ist ganz anders. Weil damals wusste ich nicht, ob das anders. Also ich wusste, dass das eine Bombenidee ist und dass die Leute darauf gewartet haben. Aber jetzt kann ich es beweisen. Jetzt kann ich sagen, schaut mal her, dass das wirklich so, dass das funktioniert. Ich hab ganz viele Stammgäste. Ich mache Leute glücklich. Ich gebe Tieren aus dem Tiermann zu Hause und das ist duplizierbar. Und die ganze Welt steht mir offen. Also ich habe für mich bewiesen, dass es funktioniert und auch im Prinzip mein Umfeld. Und jetzt geht es noch darum, okay, kann und möchte ich das Tempo beibehalten und schaffe ich es, die richtigen Leute zu finden. Ja, das Scheitern-Szenario ist jetzt ein ganz anderes. Jetzt ist eher das Szenario, wachse ich zu schnell, komme ich nicht hinterher, wachse ich zu langsam. Es sind einfach strategische Sachen. Also ich könnte theoretisch mit meinem Münchner Katzentempel einfach glücklich werden, ja, und würde ein schönes Leben führen können. Aber irgendwie mache ich, glaube ich, einmal Banker, immer Banker, nicht aus der kapitalistischen Sicht, sondern einfach aus der unternehmerischen Sicht. Das ist einfach super interessant, das ist super spannend. Ich lerne jeden Tag was Neues. Ich lerne im persönlichen Bereich sehr viel, wie man mit Menschen umgeht, wie man verhandelt. Im Strategischen, wie man wächst, was macht man. Und ich habe einfach selber keinen Plan und das ist immer wie so eine Blackbox oft. Ja, das darf man irgendwie Lizenz immer nicht sagen, so, ja, ich habe voll den Plan. Nein, an sich, nein, wir haben einen Plan, aber es ist halt natürlich anders. Okay, man fängt an, ein Café zu duplizieren, dann das zweite, dann das dritte. Wie manage ich die drei? Parallel kommen noch weitere dazu. Wie mache ich Eröffnungen? Irgendwann habe ich den Fall, dass ich zwei Eröffnungen gleichzeitig habe. Irgendwann habe ich irgendwie zwei Eröffnungen in verschiedenen Ländern. Und das sind so Herausforderungen, die ich einfach mega finde.
Was hast du denn in deinem früheren Job gelernt, was du heute noch nutzen kannst?
Zahlen, Zahlen, Zahlen. Also, dass einfach Zahlen super wichtig sind. Ja. Ich habe gelernt zu verkaufen, also bei der Zeit, also meine Zeit bei der Allianz hat mir sehr geholfen. Dann auch im Prinzip meine Grundausbildung bei der Bank. Ich weiß halt, wie diese ganzen Kreditmechanismen funktionieren. Und ich glaube, das Investmentbanking, dass ich ja doch spekulativ unterwegs war. Also man muss schon, ich sage immer, mein Lizenzjemand, hey, Selbstständigkeit ist Risiko. Ja, aber ein bewusstes Risiko. Und meine Aufgabe ist, euch das Risiko so weit wie möglich zu minimieren. Und das habe ich im Investmentbanking gelernt, dass man Positionen eingeht, riskante Positionen, und man spekuliert auf einen Gewinn, man hat aber immer das Risiko im Hinterkopf, aber minimiert das Risiko, weit es geht. Und all diese Komponenten helfen mir enorm jetzt im Prinzip, den Katzentempel immer weiter zu schieben und auf neue Ebenen zu bringen. Einmal auf der persönlichen mit dem Katzentempel München, aber jetzt auch bei den Lizenznehmern und jetzt auch in anderen Ländern. Und das hat einfach sehr, sehr cool.
Es hatte so seinen Sinn.
Sollte so sein und hat seinen Sinn, ja.
Ich habe in der 6. Folge meines Podcasts mit Thomas Bachem gesprochen. Das ist ein Serienunternehmer, offiziell Gründer des Jahres 2017, laut Handelsblatt. Der hat mit zwei Mitstreitern die Code University in Berlin gegründet, um die digitalen Pioniere von morgen auszubilden. Und er sagte, ein Gründer ist das Mädchen für alles. Erlebst du das auch so?
Ja, vollkommen. Also man muss bedenken, ich bin hier auch die Putzfrau, ich bin hier auch der Handwerker und ich kann nicht mein Regal anbohren, ja, aber trotzdem kriege ich viele Sachen hin bin ich voll seiner Meinung. Also weil du gründest und du musst dich um alles kümmern und erst wenn du wächst, dann fängst du an Abteilungen zu erschaffen, im Prinzip Sachen outzusourcen oder zu delegieren. Aber am Anfang bist du alles. Du bist im Prinzip, du bist der Koch, du bist der Ansprechpartner, du bist der Marketingleiter, du bist der Finanzvorstand, du bist die Putzfrau, du bist der Handwerker, du bist der Einkäufer, ja, du bist der Depp, der das Katzenklo sauber machen muss. Also, du bist einfach alles. Also das sind so die Sachen.
Das machen die nicht selbst.
Nee, die sind ganz lustig. Ja, die schauen dir sogar zu und dann machen sie es wieder dreckig.
Ja, das ist auch elegant. Ja. Wie viel Prozent Training und wie viel Prozent Talent stecken in einem erfolgreichen Gründer?
Zunächst, glaube ich, kann jeder gründen. Ja, ich glaube, jeder hat das Mindset, wenn man wirklich dran glaubt. Deswegen bin ich mir eigentlich schon sehr sicher, dass, ich würde sagen, 90% Talent, also wirklich Talent und Leidenschaft, also für mich ist halt Talent, da gehört Leidenschaft dazu, ja, dass man wirklich für die Sache brennt, das lebt und einfach so überzeugt ist davon, das funktioniert. Und dann brauchst du natürlich auch Knowledge, ja, also auch irgendwo muss ein Wissen herkommen. Also irgendwie musst du doch einen Plan haben. Ja, aber ich glaube schon eher, dass die Leidenschaft ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Und der Punkt ist, weil ich habe ja noch eine weitere Firma gegründet gehabt. Vanilla Bean, so eine vegane Restaurantführer-App. Mhm. Und ich hatte nie was mit Apps zu tun. Also ist wirklich. Aber das Lustige war, da kam halt einer von den Jungs auf mich zu und sagt, hey, hier, wir wollen das gründen. Ich würde gerne ein Interview mit dir führen und dann sind wir schnell ins Gespräch gekommen und dann haben wir gesagt, oh, das ist ja super, voll der Zeitmensch und dann noch Gastronom lass uns zusammen was machen. Ja, und dann haben wir uns hingesetzt und dann habe ich auch eine App mitentwickelt. Also ich habe die nicht programmiert, aber ich habe 2 Jahre da mitgearbeitet. Dann habe ich mich im Prinzip habe ich meine Anteile zurückgegeben, weil es einfach zu viel war. Und habe ich auch gemeint, okay, einfach nur Leidenschaft. Ja, weil es kommt darauf an, ob man alleine gründet oder mit jemand zusammen, ja, und dann hat jeder seine Stärken. Aber alle haben halt gebrannt. Alle haben gebrannt und dann das meine ich mit Leidenschaft. Also du gehst mit einem gewissen Mindset rein. Natürlich ist das Wissen, das hast du dir aber angeeignet, aber dann bei dem Stand jetzt beispielsweise, dann geht es wirklich darum, okay, was mache ich aus mir? Also wie sehr brenne ich für dieses Projekt? Wie viel Gas kann ich geben? Und dann kommt sowieso deine Erfahrung dazu oder dein Knowledge, das du halt dann mit ins Produkt reinbringst, ja. Aber ohne diesen Willen, über die Grenzen hinauszugehen, kannst du gar nichts gründen. Ja? Also du musst, glaube ich, schon ein bisschen so sadistisch veranlagt sein, zu sagen so, oh, ich will jetzt Gründer werden, ich bin bereit, mir alles zu opfern. Dann kann es funktionieren. Auch wenn es Unternehmen gibt, die sagen, ja, 3 Stunden am Tag arbeiten und 4.000 Euro monatlich verdienen, ja, das gibt es ja auch. Das sind auch jetzt gerade ganz viele auf Facebook unterwegs, ja, hier willst du ein Business Coach werden.
Ja.
Da sage ich so, okay, ist ja schön. Ja, das ist deren Aufgabe, aber auch die haben hart malocht am Anfang, um halt das sagen zu können. Ja.
Jetzt hast du eben gesagt, jeder kann gründen. Ich würde ja hinzufügen, aber nicht jeder sollte gründen.
Sehr gut, ja, das stimmt. Also jeder kann, weil es halt einfach von Regularien sehr einfach ist. Aber ja, da hast du vollkommen recht. Also nicht jeder sollte. Wieso sollte nicht jeder? Weil viele eben nicht Szenarien durchspielen können und halt teilweise sehr blauäugig in die Sache gehen. Ich sehe das ganz, ganz oft. Also Gastronomie ist so der klassische Fall. Mhm. Die Banken hassen ja Gastronomie, weil es einfach so eine hohe Ausfallquote gibt. Wieso ist das so? Weil jeder Depp das machen darf. Meine Freunde haben gesagt, ich kann gut backen und ich backe ja sowieso gerne und mein Job macht mir eh keinen Spaß. Wieso mache ich das nicht zu meiner Leidenschaft und verkaufe Kuchen? Ja, und dann muss man, okay, wie viel Kuchen muss ich denn verkaufen, damit ich davon leben kann? Okay, einer reicht nicht, also sprich, brauche ich irgendwie 20, okay. Aber nur eine Sorte ist ja auch langweilig, sprich, brauche ich 5 Sorten. Aber dann muss ich ja auch immer die gleichbleibende Qualität haben, damit die Leute so einen Wiedererkennungswert haben. Solche Szenarien, aber das machen die nicht. Also es gibt wirklich Leute, die sagen, ja, ich mache halt einfach mal was. Und wie gesagt, jeder kann gründen, aber nicht jeder sollte, weil man braucht schon einen Plan.
Jetzt bist du, wann habt ihr gegründet genau, in welchem Jahr?
2013.
Du hast ja alleine gegründet. Mittlerweile bist du ja nicht mehr alleine, sondern du hast eine Geschäftspartnerin dabei.
Zum Glück.
Du bist ja ehemaliger Banker, ehemaliger Broker. Sie ist ehemalige Unternehmensberaterin, glaube ich, ist promovierte Biochemikerin. Wie habt ihr euch denn kennengelernt?
Auch eine super lustige Geschichte und ich bin so dankbar, dass die Katrin wirklich mein Leben gekreuzt hat, weil ohne die wären wir jetzt nicht da, wo es jetzt ist. Da bin ich auch ehrlich. Die Katrin wollte nebenan, also 5 Meter weiter, als Franchise-Nehmer, wollte die eine Bio-Bäckerei aufmachen. Weil die hatte genau dasselbe Problem wie ich. Die hatte keine Lust mehr, in ihrem Job zu bleiben. Die hat gemeint, Wirtschaft ist nichts, Pharma ist nichts, Pharmabranche, ethisch passt das nicht so in. Die wollte einfach ja, Leute beherbergen. Aber die Katrin ist so eine, die hat immer einen Plan. Also die ist ganz, ganz krass. Also ich kenne wirklich wenige, die so krass ins Detail strukturiert plant. Also wir sind beide Excel verliebt, aber die ist richtig pervers in Excel verliebt. Also es wird alles in Excel gemacht, alles. Alle unsere Rezepte sind Excel-Rezepte. Aber es funktioniert. Und ich hatte halt das Glück, dass sie gescheitert ist. Die hatte eine Zusage für die Immobilie, aber mündlich und nicht schriftlich. Und die hat sich immer bei mir mit den Architekten getroffen oder hat halt immer ihre Termine bei mir im Café gehabt, weil das halt einfach 5 Meter entfernt ist und sie halt auch Veganerin oder ja damals vegan-vegetarisch war. Also sprich, es gab nicht viele Möglichkeiten, deswegen war halt meins naheliegend. Und ich weiß noch, wie wir uns erstmal getroffen haben, die sind einfach super verplant. Also die denkt sehr, sehr schnell und dreht, also die schießt wirklich aus ihrem Mund kommen ganz viele Wörter, das ist total witzig und ist so in einer gewissen Weise ein klassischer Nerd, aber auch wieder nicht, also ein Nerd, der halt irgendwie auch Bayernliga Handball gespielt hat, Volleyball und alles, also super sportlich, aber total verrückt, ja, einer sehr lustigen Weise. Und so haben wir uns halt schon kennengelernt, weil die sich nie entscheiden konnten. So, hey, möchtest du einen Kuchen? Ah, warte, ich möchte mal umstellen, ich möchte einen Pfannkuchen. Ah, warte, ich möchte auch einen Kuchen. Einen beides. Ja, und ich so, okay, so what? Und dann hat das, wie gesagt, nicht geklappt. Und dann hat sie sich bei mir beworben als Minijobber. Frau Doktor möchte als Küchenhilfe anfangen. Und dann lese ich so, macht das Sinn? Weiß ich nicht. Ich glaube, die ist echt fachlich gut drauf. Und ich war wirklich durch. Also ich war, nach einem Jahr war ich wirklich durch. Aus folgenden Gründen. Das Café lief einigermaßen. Aber das Problem war, dass das System Mangel hatte. Das System hatte folgenden Mangel. Ich war abhängig vom Fachpersonal. Ich hatte eine gute Köchin, die sehr teuer war, was ja legitim ist. Aber die war auch sehr gestört. Also das Problem war, Köche haben eine harte Ausbildung und die lassen oft ihre, ja, sagen wir mal, die haben oft einen an der Mummel und das geben sie dann gerne weiter. Ja, wenn sie dann mal wirklich dann die Hose an haben und Chef sind und merken, hey, ich bin fachlich weiter als der andere. Und ich war halt fachlich einfach nicht da, wo die waren. Und das hat die halt einfach mir spüren lassen. Und dann war ich halt nicht mehr Chef in meinem Haus. Ja, und dann war eigentlich die Katrin genau richtig und gesagt, boah, wir müssen das System resetten, wir müssen auch mal irgendwie bei Null anfangen und einfach uns so entwickeln, dass wir unabhängig vom Fachpersonal agieren können, aber trotzdem einfach eine super coole Qualität haben, dass wir alles selber machen. Und die Katrin hat genau diese Komponente mitgebracht, weil ich bin eher so der Verkäufer, Servicetyp und sie ist halt eher die halt gerne kocht und backt. Und das wollte sie ja eigentlich ja auch ursprünglich machen als Franchise-Nehmer. Und dann hat das wie die Faust aufs Auge gepasst. Also es war wie Schicksal. Es hat perfekt gepasst, weil wir uns davor, haben wir uns noch nie gesehen, also wir im Café immer uns kennengelernt und wir haben uns innerhalb von 2 Terminen geeinigt. Ja, dass das wie viel der Einstieg kostet und wie wir das machen und alles. Und das ist so krass, weil es harmoniert so gut. Also das Lustige ist, die Leute denken immer, wir sind ein Paar, weil wir einfach so lustig miteinander umgehen, ja, aber jeder hat seinen Partner, sie hat jetzt mittlerweile auch ein Kind, aber es ist halt einfach cool, also weil wir halt einfach sehr gleich sind und sehr entspannte Typen, ja, und halt ja das Herz, glaube ich, an der richtigen Stelle tragen und deswegen funktioniert es und bin da ganz froh, dass es sie gibt und dass die jetzt hier dabei ist.
Und ihr ergänzt euch insofern, dass sie so die, wenn ich das jetzt in naiven Worten formulieren darf, siehst du die Produktexpertin oder die Produktansprechpartnerin und du bist für Service und vielleicht, ich sag mal so, hier Sales oder was zuständig oder wie würdest du es bezeichnen?
Nein, also wir ergänzen es in der Form, ich bin der Visionär. Also das ist halt das Ding, ich habe das zum Franchise gemacht, ich wollte immer wachsen. Also ich habe gesagt, hey, ich will ein Franchise machen, Ich komme immer mit den verrückten Ideen. Ja, so, komm, lass uns hier irgendwelche Merch machen, lass uns das machen. Aber sie ist halt diejenige, die das halt ins Detail ausarbeitet. Also sie kriegt immer schon Kopfweh, wenn ich sage, hey, ich habe hier eine neue Idee. Ja, schau mal mein Whiteboard, da hast du wieder eine Idee. Und die wird richtig geil bringen. Und das Ding, das funktioniert auch. Ja, allerdings kümmert sie sich wirklich um diese kleinsten Details und da ergänzen wir uns ganz gut, ja.
Das klingt sehr gut. Ich würde gerne über das Geschäftsmodell sprechen. Wir hatten es ja schon festgestellt, wir sind beide BWLer. Ich habe mir jetzt nicht eure letzten Jahresabschlüsse im elektronischen Bundesanzeiger angeschaut. Trotzdem die Frage, rechnet es sich?
Es läuft. Also die Katte und ich können beide gut davon leben und wir können auch beide entspannt in Urlaub fahren. Und das nur mit unserem Kaffee. Aus diesem Grunde haben wir gesagt, wir machen ein Franchise-System daraus, um halt auch anderen Leuten die Möglichkeit zu geben, ein funktionierendes System zu eröffnen.
Erklär ganz kurz, vielleicht für die Zuhörer, die Franchise-System nicht kennen, was ein Franchise-System
ist. Okay, sehr gerne. Also im Prinzip haben wir ein Konzept entwickelt, also wir haben ein Katzencafé entwickelt, in dem Katzen leben und haben alles standardisiert. Also sprich, wir haben schon diese Prozesse, wie geht man an die Behörden ran, was kommuniziert man den Behörden, wie richtet man ein Café ein, was für Kosten kommen auf einen zu und man hilft im Prinzip Menschen, die keinen Plan haben, ein funktionierendes System zu geben, das schon erfolgreicher Markt etabliert ist. Ja, man kann natürlich sagen, ey, ich möchte das alles selber machen, ich möchte einen eigenen Namen entwickeln, aber da hat man einfach komplett das Risiko, dass man bei Null anfängt, keinen Partner an der Seite hat, der sagt, worauf man achten muss. Und ein Franchise hilft dir in der Form, dass sie einfach ihr Modell dir geben und du selbstständig dieses Modell betreiben darfst, aber dich halt an gewisse Spielregeln halten musst. Ja? Was weiß ich, Card ist vorgegeben, Corporate Identity ist vorgegeben und wie halt das Konzept halt im Allgemeinen aufgebaut ist, aber dennoch hat man ein paar Freiheiten und ja, man ist halt selbstständig, man ist ein eigener Chef, man kann sein eigenes Personal einstellen und kann halt dann auch einen erfolgreichen Katzentempel führen.
Der übrigens, das hatten wir, glaube ich, bisher noch gar nicht erwähnt, es gibt hier veganes Essen.
Exakt, genau.
Ja, das gehört ja auch zum Franchise-System. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht angesprochen, außer dass hier die Katzen rumlaufen und rumliegen. Die Ernährung ist ausschließlich vegan. Ne? Das ist nur der Vollständigkeit halber. Okay, und ihr habt jetzt, glaube ich, in Hamburg den ersten Franchise-Partner.
Nee, in Nürnberg.
In Nürnberg.
Und dann 2 Monate später haben wir in Hamburg aufgemacht. Das ist jetzt auch mittlerweile beides ein Jahr her. Jetzt machen wir im September in Leipzig auf. Dann Ende des Jahres in Dresden und dann geht es nächstes Jahr weiter mit München 2., Ulm, Stuttgart, Rostock, Bern, Wien.
Das ist schon alles fix.
Das ist schon alles fix.
Ja, okay, das riecht nach Expansion, ja. Welteroberung. Warum denn? Also wenn ihr von eurem jetzigen Katzentempel so gut leben könnt, woher kommt dieser Antrieb, das in dieser Form zum Wachsen zu bringen?
Okay. Einmal Banker, immer Banker. Wurde mir vorgeworfen.
Also doch noch Kapitalist.
eigentlich, jein. Also das Ding ist, mir geht es nicht ums Geld. Also natürlich möchte man sich einen gewissen Lebensstandard erarbeiten. Ich möchte in Urlaub fahren, ich möchte essen gehen können, aber das habe ich jetzt auch schon. Ja, also ich stehe nicht auf große Autos, mir ist das alles wurscht. Nee, es geht eher darum, es gibt immer mehr Leute, die Katzencafés eröffnen wollen. Okay? Und wir haben hier eine gewisse Philosophie. Also, wie du schon erwähnt hast, es ist vegan hier. Wieso ist es hier ein veganes Café? Weil bei uns der Tierschutz nicht bei den Tieren aufhört, sondern die Lebensweise weitergeht. Und ich will auch im Prinzip die Leute sensibilisieren. Ich will nicht mit erhobenem Zeigefinger rumlaufen und sagen, alle, die nicht vegan sind, sind schlecht, sondern ich will denen zeigen, hey, schaut mal her, wie lecker vegan ist, wie gut euch das tut, was für Vorteile es hat auch fürs Ökosystem, wie nachhaltig und aber auf eine entspannte Art und Weise. Und ich kann entweder meinen Veganismus in Form von Demonstrationen ausleben, wovon ich nicht viel halte, weil ich finde, das ist immer, ich weiß nicht, limitiert. Oder ich versuche, ein Modell zu entwickeln, wo ich ganz viele Leute anspreche. Ja, aber auf eine ganz entspannte Art und Weise. Und das mache ich mit dem Katzentempel. Das heißt, wenn ich jetzt mit dem Katzentempel wachse, kann ich immer mehr Leute erreichen und denen meine Grundphilosophie weitergeben. Okay. Und dadurch, dass es immer mehr Menschen gibt, die ein Katzencafé aufmachen wollen, war das für mich naheliegend. Ja, mir ging es bei der Gründung ging's mir so schlecht, weil einfach so viele unerwartete Sachen kamen. Ja, wieso helfe ich denn nicht Menschen, dieses Risiko zu minimieren und nicht erst gegen die Wand laufen zu lassen? Die haben nicht so einen Plan und die haben auch nicht so ein Backup oder sind sich nicht bewusst, was auf dem Spiel steht. Wieso helfe ich den Leuten nicht? So kam wirklich die Idee dann zu. Und und dann haben wir gesagt, okay, schauen wir einfach mal. Weil wir werben gar nicht aktiv. Also die Leute sind auf uns zugekommen und sagen, hey, wir würden gern mit euch zusammen einen Katzentempel öffnen. Leider habe ich selber keinen Plan. Und so kam das eine zum anderen. Und jetzt haben wir gesehen, hey, es funktioniert. Die anderen Standorte funktionieren, auch finanziell. Jetzt können wir das Ding auf die nächste Ebene bringen. Ja, und so kommt das eine zum anderen.
Angenommen, ich würde sagen, ich würde gerne in Düsseldorf einen Katzentempel eröffnen. Wie viel Startkapital brauche ich dafür?
Es kommt immer auf den Umbau. Also man sagt so, brauchst du ja ein Eigenkapital, um von der Bank finanziert zu werden. In der Regel sind das 20-30%. Also du kannst jetzt rechnen, wenn jetzt zum Beispiel jetzt ein Laden 100 oder 200.000 kostet, mit allem drum und dran, dann brauchst du entweder 20 oder 40.000 mindestens.
Ah, okay, aber es gibt doch, ich meine, so kennt man es doch von den von so McDonald's-Filialen oder Starbucks, hast doch auch so eine Lizenzgebühr, oder?
Exakt, genau, aber das ist alles inklusive. Also okay. Die Lizenzgebühr, die ist 12.000 Euro. Also bei McDonald's zahlst du 500.000.
Ja, genau,
das ist ja auch mal. Und da brauchst du, glaube ich, ein Eigenkapital von, ich glaube, über 1 Million. Aber das ist was anderes, weil da geht es darum, halt Masse, 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 eine Gelddruckmaschine zu entwickeln. Bei uns geht es darum, Leuten im Prinzip ihre Leidenschaft oder ihre Liebe zu Tieren und auch für die Gastronomie ausleben zu lassen mit einem Konzept, das funktioniert und einem, in meinen Augen, sehr überschaubaren Risiko. Wenn man aber jetzt ganz schnell reich werden möchte, dann ist es auch das falsche Modell. Also das muss man auch sagen. Ja? Mhm. Aber wenn man sagt, hey, ich bin ein zufriedener Mensch und wenn ich wirklich Gas gebe und wirklich Vertrauen habe, dann kann das auch funktionieren, dass man davon leben kann und auch gut leben kann.
Wer sind denn so eure typischen Kunden? Ich habe irgendwas gelesen von Kathi Hummels, hat ihr ihre Geburtstagstorte bestellt. Ja. Ist das so der Regelfall oder wer kommt hier hin?
Hier kommt jeder hin. Also es ist ja lustig, 80% der Deutschen lieben ja Katzen und ich glaube auch weltweit. Und wir haben hier den BWLer, wir haben den Punker, wir haben Banker, wir haben Familien, wir haben Großeltern mit ihren Enkelkindern, wir haben alles. Also es ist wirklich, wir haben alles. Wir haben Leute mit Geld, weniger Geld. Das kann man nicht pauschalisieren, weil die Leidenschaft zu Tieren, die verbindet einfach. Ja? Und wie gesagt, wir hatten schon die Kathi Hummels hier. Oder sagen wir mal den Matze Hummels, der hat die Torte abgeholt und der kam auch und es war eine Überraschung okay. Für sie. War es cool, weil er hat auch am nächsten Tag, hat er die, also nach dem Pokalspiel, ja, hat er die Tupperware zurückgebracht, weil wir halt Tuppern hergeben. Aber auch für den Lewandowski haben wir die Torte machen dürfen. Ja, wir hatten auch schon die Heidi Klum von Singapur da, also jeder kommt. Ja.
Okay.
Und alle haben aber nur Augen für die Katzen, also der Lewandowski und der Hummels wurden nicht erkannt. Okay. Ganz geil. Also der Lewandowski saß genau hier und das Café war proppevoll. Und ich habe den auch erst beim zweiten Mal bedienen erst so, kann das sein?
Ist erst wirklich.
Bist du der Robert Lewandowski?
Ja.
Ich so, ah, cool, okay, was willst du denn essen? Also, weil die sich ernähren glutenfrei und laktosefrei.
Okay.
Nicht vegan, das hat eher so eine Ernährungs- physiologische Sache für irgendwie, damit sie noch mehr Leistung bringen können.
Wie schätzt du denn die Entwicklung der veganen Ernährung ein? Ist das ein Hype oder verändern sich da wirklich die tektonischen Platten unserer Gesellschaft?
Es verändert sich. Aber es muss sich auch verändern. Schauen wir mal den Sommer an. Ja. Es ist ein Rekordsommer. Es ist eine Dürrephase und es wird ja ganz oft auch in den Medien gesagt, dass ja im Prinzip das Zukunftsmodell, das heißt, so werden die Sommer in Zukunft ausschauen. Und das hat schon was damit zu tun, dass sich die Welt ändert, ja? Dass die Umwelteinflüsse einfach schon sehr stark unser tägliches Leben auch beeinflussen. Jetzt werden gerade die Kuchen abgedeckt. Unsere selbstgemachten frischen Kuchen. Und deswegen bin ich überzeugt, dass sich was ändern muss. Der Veganismus ist eine Form davon, die hilft, im Prinzip dieses Problem in den Griff zu bekommen. Aber es gibt so viele Stellen, die man ändern muss. Aber die hilft. Und was man merkt, es muss nicht jeder vegan werden, aber es muss schon angefangen werden, dass die Leute einfach ein bisschen bewusster mit ihrer Ernährung umgehen und nicht mehr sagen, ja cool, 1 Euro ein Hamburger, sondern auch wirklich auch jetzt mittlerweile anfangen zu hinterfragen, das kann doch nicht 1 Euro kosten. Ja, weil es gibt immer mehr, durch die Social-Media-Kanäle gibt es einfach immer mehr Dokumentationsmöglichkeiten, man kriegt einfach viel mehr Wissen und das führt zu diesem Umdenken. Wenn jetzt einfach wieder dieser Sonntagsbraten, glaube ich, wieder eingeführt wird, also einmal die Woche Fleisch und dann bewusster, dann hilft das schon mal allen. Ja, aber die Massentierhaltung, ich glaube, das weiß jeder, ist nicht gesund, ist nicht gut und wie gesagt, der Veganismus hilft und schauen wir mal.
Ich habe mich bei euren Kundenbewertungen bei Google war es, habe ich mich inspirieren lassen.
Spannend.
Wie reagierst du denn auf ein Kundenfeedback, wenn jemand sagt, ja, das ist ein schönes Café, aber ich habe gar keine Katzen gesehen?
Dann versuchen wir denen zu erklären, dass wir das verstehen und wir sie nochmal einladen, zu einer anderen Tageszeit zu kommen und auch nochmal im Prinzip die Leute sensibilisieren wollen, sagen wollen, wir sind kein Zoo. Also die Tiere kommen und gehen, wie sie Lust haben. Ja? Die entscheiden und manchmal sind die da, manchmal sind die nicht. Das hat viel mit den Gästen zu tun. Mhm. Es gibt halt einfach Gäste, die mal anstrengender sind, sehr aktiv, viel rumlaufen, lauter sind, das ist halt für die Katzen dann jetzt nicht so cool, oder es gibt auch entspanntere. Also unterschiedlich.
Und die Katzen haben ihren Rückzugsraum, ne? Das ist das, was du meinst.
Exakt. Die können entscheiden, ob sie sich hier aufhalten wollen oder ob die sagen, habe die Ehre, ich gehe jetzt mal woanders zu relaxen.
Ja. Wie geht ihr denn grundsätzlich mit der Geiz-ist-geil-Mentalität um? Oder wie spürt ihr das? Wie wirkt sich das bei euch
aus? Ja, man merkt das schon. Also wenn Leute vom Land kommen, sagen die so, oh, so ganz schön teuer. Ja, und dann sag ich, oh, der Cappuccino ist neu. Versucht ihnen zu erklären, okay, zum einen sind wir nicht McM. Wir sind noch keine Bäckereikette. Also wenn man irgendwie billige Sachen möchte, dann muss man woanders hingehen. Wenn man wirklich hausgemachte Produkte möchte, die zum Beispiel mit Dinkelmehl gebacken werden, wir benutzen nur Dinkelmehl, wir haben eine sehr hohe Bioqualität, dann muss man auch bereit sein, das zu zahlen. Und gleichzeitig versuchen wir die Leute zu erinnern, so, hey, wir haben Katzen hier. Okay, was glaubt ihr? Wie finanzieren sich die? Haben wir irgendwie einen Sponsor oder woher kommt das Geld? Und dann kriegen wir mit, ah ja, wahrscheinlich durch den Umsatz. Exakt. Also sprich, wir müssen auch nochmal einen Faktor Katze auf die Preise rechnen. Und trotzdem sind wir aber im Vergleich zu den anderen Cafés fair.
Was verstehst du denn persönlich unter gutem Service?
Das ist immer so meine Standardfrage, die ich immer meinen Probearbeitern stelle. Also, Standard ist natürlich immer freundlich und zuvorkommend. Was ganz wichtig ist, dass man hinter dem Konzept steht und das auch lebt. Das heißt, man muss jetzt nicht Veganer sein, aber man muss verstehen, wieso wir es machen. Und man muss die Produkte kennen. Ja, also ich finde es immer ganz schön, wenn ich in ein Restaurant gehe und die Leute nicht wissen, ja, das ist jetzt unser Burger XY. Und dann, was ist denn da drin? Und die das nicht beantworten können. Dadurch, dass es bei uns im Prinzip keine reinen Servicekräfte gibt. Also es gibt im Schichtplan Service, es gibt Küche, aber wir haben eher so rotierende Maßnahmen, dass jeder alles können soll. Also jeder soll auch mal einen Burger, Patty selber gemacht haben, Brot selber gemacht haben. Weil nur wenn du es selber gemacht hast, kannst du es den Gästen dementsprechend verkaufen. Sprich, es wird von einer ganz anderen Form präsentiert. Und für mich heißt Service, ich präsentiere wirklich das selbstgemachte Essen. So, ah, schau mal hier, das ist das selbstgemachte Dinkelbrot mit unserem tollen Aufstrich Baba Ganoush. Dann fragen sie, was ist das? Und dann erklärst du dann einfach schon, ja, Aubergine wird geschält, in Scheiben geschnitten, in Salz, damit Bitterstoffe rauskommen, dann mit Öl gebacken, mit frischem selbstgemachten Knoblauchöl und Koriander püriert. Oh, lecker. Das ist für mich ein cooler Service. Und unter anderem sowieso den Laden immer im Griff zu haben. Egal wie stressig es ist, immer einen Überblick zu haben und auch zu sehen, ah ja, der hat Prio.
Bei einem meiner letzten Vorträge, das war in der FOM, der Fachhochschule für Ökonomie und Management in Hamburg, kam ich mit einer Studentin ins Gespräch und sie war offensichtlich unzufrieden mit ihrem Job. Vielleicht ging es ihr so ähnlich wie dir früher. Und ich fragte sie, was würdest du denn am liebsten machen? Und sie sagte, ich würde am liebsten mein eigenes Café gründen. Oh Mann. Scheinbar kein seltener Fall. Du hast es ja eben auch schon erwähnt gehabt. Zwei Fragen an dich. Warum haben so viele Menschen diesen Traum vom eigenen Café?
Ja, weil alle sich das romantisch vorstellen. So, oh, ist so süß. Wir haben ja so eine Kaffeekultur, ja, in Österreich und Deutschland, dass man schon gerne Kaffee trinken geht oder sich gerne mit Freunden auf ein Stück Kuchen trifft. Aber auch allgemein in der Bar. Also Gastronomie ist halt einfach so, das gehört dann einfach dazu. Und es hört sich halt so romantisch an, so, oh, ich habe mein eigenes kleines Café, dann backe ich ein bisschen, dann rede ich mit meinen Gästen und dann helfe ich dem bei Problemen. Ja, aber das ist nicht Realität. Man stellt sich einfach zu einfach vor.
Und was würdest du jemandem raten, der diesen Traum hat?
Lass es.
Echt?
Ja, also Gastronomie, echt unspannend, weil das Ding ist, ich würde nie normales Kaffee aufmachen, weil man muss mal schauen, es ist wirklich ein Sterben. Überleben tun nur noch die Ketten. Also man kriegt das wirklich mit, nur noch Systemgastronomien wachsen. Kleine, individuelle Cafés, Restaurants sind im Aussterben. Wie kommt das? Weil die Preisstruktur sich ändert. Nur wenn man mehrere Cafés hat, kann man andere Preise aufrufen. Also sprich, man kann bessere Einkaufskonditionen generieren, man hat ein besonderes Know-how, man hat andere Einkaufsmöglichkeiten, Verhandlungsmöglichkeiten und. Und man braucht ein bestimmtes USP. Und ein normales Café, ein kleines Café, welchen USP hat das? Ist es XY? Ja, ist vielleicht rosa angemalt, blau angemalt, hat irgendwelche Matrosen drin oder irgendwelche Plüschdinger. Es ist schwierig. Du wirst dich nicht absetzen können. Das Problem ist, dass die Marge sehr gering ist und du musst sehr hart arbeiten. Und deswegen scheint dann fast, sagen wir mal, 95% der Gastronomen. Und das ist einfach Fakt, dass ich sage, nee, würde ich nicht machen. Außer du hast wirklich eine Idee, die wirklich wow ist, ja. Also zum Beispiel, man hat gemerkt, eine Zeit lang kamen ganz viele Burgerbuden, ja, aber auch das ist jetzt wieder limitiert. Also da haben sich jetzt auch paar Player rauskristallisiert, Hans im Glück, jetzt kommt ja Peter Pane, dann hier mal Hamburgerei und alles. Und das war so dieser Trend, also das hat ja McDonald's und Burger King sehr stark wehgetan. Aber der ist jetzt auch wieder limitiert, ja, weil halt wieder dieses Umdenken ist, hey, ich will healthy food, gluten-free, raw, bla bla bla. Das ist immer mehr ein Kommen, das kommt halt alles aus Los Angeles, aus Amerika wird das alles rübergetragen und die Stars leben das vor. Und da ist halt dieses Umdenken. Also sprich, wenn, dann müsste ich sowas machen. Was ich hatte gestern mit einer Freundin ein Gespräch, die war jetzt letztens in Los Angeles, und die hat auch in Harvard promoviert, also echt smartes Mädel. Und die hat gesagt, was jetzt gerade dort funktioniert, ist wirklich für Hunde. So ein Healthy Store. Und dann kommen die Leute mit ihrem Hund. Und dann kann der Hund schnell hier Healthy Cookies sich holen. Und es funktioniert. Also es funktioniert wirklich so gut, dass in Amerika es einige Läden gibt. Aber das ist halt wieder was komplett Verrücktes Neues. Also wenn dann irgendwas Neues, Innovatives, was aber nicht zu doof ist, ja, wie zum Beispiel damals diese Bubble-Geschichten, weißt du noch, was ich meine? Aber halt nur Kaffee.
Ich meine, das mit dem Hund, das hat ja schon was Tragisches. Also wenn eine Gesellschaft, also das ist ja First World Problem,
ja.
Wie es im Buche steht.
Exakt.
Ich glaube, wir haben andere Probleme als, aber gut, das ist ein anderes Thema. Ich bin auf dich aufmerksam geworden durch meine kleine Schwester. Sie ist ja manchmal hier, wenn sie ihren Freund in München besucht, ist sie auch bei euch im Café. Und ich hatte ihr gesagt, als Belohnung darfst du dem Thomas eine Frage stellen. Überleg dir, was würdest du ihm fragen? Und sie hat gefragt, was würdest du einem jungen Menschen raten, der so wie du ins Banking-Geschäft kommt oder in die Börse und dort Karriere machen will und von Ambitionen angetrieben ist? Was würdest du so jemandem raten?
Das ist echt eine gute Frage. Dass er im Prinzip seine Wurzeln nicht vernachlässigen darf. Weil das Problem ist, du kommst in eine ganz andere Welt rein. Die ist ganz anders im Vergleich zu der, wie du aufgewachsen bist. Ja, es ist wirklich schon so eine Blenderwelt und du gehst dann auf schöne Feiern. Vielleicht fährst du dann irgendwann ein dickes Auto, kriegst eine dicke Uhr. Ich glaube, das kannst du eigentlich alles sehr gut nachvollziehen. Und die Frage ist, ob man mit solchen Menschen glücklich wird. Also das meiste ist immer sehr oberflächlich, ja, und es glaube ich einfach, man kann ja Karriere machen, man kann alles machen, man darf sich aber nicht verlieren, und das ist das Problem, dass man in der heutigen Gesellschaft sich so schnell betäuben lässt, um einfach zu funktionieren, ja, dass man irgendwelche Dopingmittel nimmt. Das ist ja bei den Ärzten genauso wie, glaube ich, in der Wirtschaft, um halt noch schneller zu leisten, noch weniger Schlaf zu haben, dass man ja, sich selber treu bleibt und auf seine Gesundheit achtet. Also das ist so wirklich die Erkenntnis. Achte auf deine Gesundheit, weil Gesundheit ist halt das Ein und Alles. Wenn die Gesundheit nicht mitspielt, dann bist du nicht glücklich. Ja? Bei Gesundheit, da bin ich sehr geprägt. Mein Vater hatte letztes Jahr einen sehr schweren Schlaganfall, ist jetzt ein Pflegefall. Meine Mutter ist mit, wo ich 15 Mal gestorben. Deswegen sind immer so Signalglocken, die halt aufkommen, wenn es halt um Gesundheit geht. Und ja, wünsche ich denjenigen viel Glück. Ja, gib Gas, hab Spaß, aber verliere dich nicht.
Mhm. Mit Blick auf die Uhr werden wir es wahrscheinlich nicht ganz so ausführlich in deine Kindheit schaffen. Vielleicht eine Frage dazu. Wofür warst du dann als Kind Feuer und Flamme?
Ich war ein komplettes Familienkind. Also ich war immer draußen in der Natur. Also ich war hyperaktives Kind. Also ich war auch Stammgast im Krankenhaus. Also ich habe mir viermal Schlüsselbein gebrochen, Schädelbasisbruch und alles. Aber war immer ein ganz glückliches Kind, weil ich das Glück hatte, dass meine Mutter mir alle Sorgen vom Hals gehalten hat, ja, also war sehr, sehr stark auf meine Mutter fixiert und habe das Leben einfach genossen, weil einfach alles so einfach war. Also man hatte keine Probleme, keine Sorgen, man konnte einfach Kind sein.
Und das war
einfach.
Aber gab es so einen Berufswunsch, wo du früher gesagt hast, das will ich mal
machen? Gar nicht. Also ich glaube, ich war da einfach sehr plain, sehr einfach. Ich habe mir keine Gedanken, ich habe einfach so alles genossen.
Gab es damals schon Anzeichen dafür, dass du dich mal selbstständig machen wirst?
Nee. Ich war, wie gesagt, war ein ganz anderer Mensch, weil meine Mutter war von Anfang an krank und ich habe das so mitbekommen, aber ich habe das immer sehr naiv gesehen. Und deswegen, ich war auch in der Schule eigentlich faul. Ja, also Schule war nicht so mein System und alles. Nee, ich hatte keinen Plan. Gar nicht. Ja, ich war volles Mutterkind. Also war ganz, ganz schlimm. Also erst als meine Mutter gestorben ist, wurde ich selbstständig. Also selbstständiger. Davor, ich konnte nicht mal Schuhe binden mit 14, weil ich immer Klettverschluss getragen habe. Also so richtig nerdy. Also ja, aber meine Mutter hat mir das halt so gegeben und deswegen musste ich das nicht lernen. Also deswegen, nein, überhaupt gar nicht.
Zum Abschluss habe ich zwei besondere Rubriken. Das sind zunächst einmal die Halbsätze. Ich gebe dir einen Satz vor und du darfst ihn beenden. Probleme löse ich, indem ich
erstmal nicht die Fassung verliere und erstmal in mich gehe und alles von Grund auf analysiere und auch ein Grundvertrauen habe, dass sich alles lösen wird und lösen lässt.
Anders machen heißt für mich,
nicht das zu machen, was die Gesellschaft immer für richtig hält.
Selbstbewusstsein gewinne ich durch?
Durch Authentizität. Ja, dass ich einfach so sein kann, wie ich möchte und auch so akzeptiert werde.
Ich müsste mal.
Ja, ich glaube, demnächst den Laden aussperren.
Stimmt. Ich glaube, wir überziehen gerade. Deswegen kommen wir zur letzten Rubrik. Das sind die Assoziationen. Jetzt wird es noch kürzer. Ich schmeiße einfach einen Begriff zu und du kannst kurz oder lang antworten, ja, wie du möchtest. Hunde.
Liebe ich. Ja, ich liebe Hunde. Ich könnte mich in 15 Hunde reinlegen und ja.
Sich zu Hause fühlen, sozusagen.
Exakt.
Rendite.
War wichtig für mich früher. Jetzt muss es nur besser als die Inflation sein.
Trinkgeld.
Sehr wichtiger Punkt. Arbeit im Service muss honoriert werden, deswegen gebe ich immer ein sehr gutes Trinkgeld und freue mich, wenn das auch unsere Gäste honorieren.
Vegetarier.
Ist für mich ein halber Veganer. Sprich, als Vegetarier ist man auf dem richtigen Weg. Wieso denn nicht komplett konsequent das durchdenken und dann Veganer werden?
Thomas, in diesem Podcast geht es um die Erfolgsmuster von Andersmachern. Gibt es etwas, das du unseren Zuhörern anschließend noch mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, zunächst einmal bedanke ich mich bei dir, dass ich überhaupt in der Rubrik mitmachen darf. Also es ehrt mich sehr.
Ich danke dir.
Ich glaube, du hast da einige Kaliber, wo ich sage, wow, Hut ab. Nee, ich kann eigentlich nur sagen, folgt eurem Herzen, auch wenn sich das jetzt sehr esoterisch anhört, aber macht das, was ihr macht, wirklich mit Liebe und habt wirklich so ein Grundvertrauen, dann wird sich alles fügen und alles wird sich zum Guten an.
Ich danke dir vielmals für deine Zeit. Und wenn ich auf die Uhr gucke, habe ich überzogen. Dafür entschuldige ich mich. In 6 Minuten öffnet der Laden.
Alles gut. Ganz, ganz lieben Dank. Hab mich sehr gefreut und vielen Dank, dass du da warst.
Dankeschön.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich darüber, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt. Und abonniere natürlich gerne den Podcast, wenn du auch in Zukunft herausfinden willst, was Andersmacher anders machen. Bis nächsten Sonntag, dein Aaron.